Wir haben eigentlich ein wichtiges Thema, das wir in 1. Petrus Kapitel 2 finden. Und es ist 1. Petrus 2, Verse 1 bis 3. Aber bevor wir das betrachten heute, hast du mal die Erfahrung gemacht, das Erlebnis gemacht, dass du spürst, dir fehlt etwas? Ich glaube, wir alle haben das irgendwie erlebt, in verschiedenen Situationen. Da dir etwas innerlich fehlt, bist du unrund. Ich habe schon ein paar Mal erzählt, diese Geschichte, wo ich mit meiner lieben Frau Grace leider nicht sehr freundlich war und sehr kurz war mit meinen Worten und so weiter. Und dann hat Grace mir so liebevoll die Frage gestellt, ist da irgendwas in Ordnung, nicht in Ordnung? Und dann habe ich gesagt, nein, alles passt. Was ist, wieso fragst du? Und sie sagte, du bist irgendwie so unrund und redest kurz mit mir. Und dann habe ich nachgedacht und mir ist dann aufgefallen, dass ich doch Hunger hatte und aus diesem Grund ein bisschen, ja, liebloser gesprochen habe. Und das ist natürlich sehr peinlich. Aber wenn uns was fehlt und wir nicht darauf aufpassen, dass wir trotzdem geistig darauf reagieren, dann kann es Einfluss haben auf unser Leben, wie wir handeln. Vielleicht fehlt uns Sicherheit und wir sind ängstlich und wir haben ein Verlangen nach Sicherheit oder nach Antworten, weil wir nicht wissen genau, wie das Leben weitergeht. Ganz besonders in Zeiten der Herausforderung, in Zeiten des Leidens, weil eben 1. Petrusbrief spricht Geschwister an, die leiden. Und das dürfen wir nicht vergessen. Wir dürfen uns nicht ins Detail verlieren und den Überblick verlieren. Ins Detail, sage ich mal, vertiefen, damit wir das und dann gleichzeitig den Überblick verlieren. Es dreht sich hier um Geschwister, die in Vers 6, es steht, traurig sind in mancherlei Anfechtungen. Und Petrus schreibt diese Geschwister und ermutigt sie und will, dass diese Geschwister verstehen, dass obwohl sie eben gerade in diese Anfechtungen stehen, wie es in Kapitel 5, Vers 12 steht, das ist, auch das, dass diese Anfechtungen erleben, auch das ist die wahre Gnade Gottes. Gottes hat uns nicht verlassen, wenn wir Herausforderungen haben. Das ist die Gnade, dass er uns durch Herausforderungen durchträgt und uns eine neue Richtung zeigt, eine neue Richtung, eine neue Denk- und Handelsweise gibt, dass wir stark sind in dieser Anfechtung. Einer hat es mal gesagt, Gott ist kein Dornenzieher, er ist ein Gnadengeber. Paulus hat darum gebeten, bitte nimm diesen Dorn, diesen Pfahl in meinem Fleisch weg. Und vielleicht hast du auch mal etwas erlebt, wo du etwas Negatives hast und du sagst einfach, Herr, nimm das weg sofort. Und Gott sagt manchmal, wie auch Paulus sagte, nein, das kann ich nicht, will ich nicht, ist nicht richtig, das wegzunehmen. Doch was ich dir geben werde, ist Kraft, um damit umzugehen. Ich gebe dir die Gnade dafür. Meine Gnade ist stark. Und daher hatte Paulus auch gesagt, ich werde mich in meinen Schwachheiten dann rühmen, weil Gott mir stark macht in meiner Schwachheit. So, wenn du merkst, mir fehlt etwas, dann brauchst du Stärkung. Wo holst du diese Stärkung? Wo holst du diese Kraft? Was sollst du tun, wenn du auch in Anfechtungen dich befindest? Ein Beispiel ist ein Marathonläufer, die laufen so weit, sie müssen sich auch im Lauf dieses Wettbewerbs auch Nahrung zu sich nehmen, Flüssigkeit zu sich nehmen. Was will der Marathonläufer? Will er einen Schweinsbraten? Will er, dass irgendjemand da am Rand des Laufweges sozusagen dasteht mit einem Teller und Schweinsbraten und Sauerkraut drauf und sagt, hey, schau, ich habe was für dich? Hält er kurz an und sagt, oh ja, Schweinsbraten, genau das ist, was ich will. Aber ich glaube eher nicht. Das sind eher so ganz, ganz flüssige und nahrhafte Dinge, die man halt schnell trinkt. Und es dreht sich nicht um Luxus, sondern um die einfache Ernährung. Oder einem Soldat, der gerade im Krieg ist und in einem starken Gefecht ist und seit Tagen nicht gegessen hat, der sucht jetzt nicht irgendwo einfach einen Teller, also ein Tisch mit einem Teller und Besteck und Servietten drauf und sitzt da und ja, will einfach da ein Wiener Schnitzel haben oder bestellt ein Tafelspitz und die allen Beilagen dazu. Der braucht einfach irgendwas, damit er weiter am Leben bleiben kann und seinen Kampf weiterführen kann. Oder ein Patient auf der Intensivstation. Du wirst nicht sehen, dass eine Intensivstation da viel Tafelspitz oder Schweinsbraten oder irgendwas anderes, Lasagne oder Spaghetti dort serviert wird. Man braucht da eher etwas, das flüssig ist, dass man eben, damit man halt überleben kann und gestärkt wird in dieser schwierigen Zeit. Es ist gerade in herausfordernden Zeiten, dass wir merken, ich brauche nicht komplizierte Wahrheiten, ich brauche einfach diese grundlegende, einfache Wahrheiten des Wortes. Diese Dinge sind das, was mich stärken. Und genau das ist, was auch Petrus hier in dieser Stelle anspricht. In Vers 3 spricht er vom Schmecken. Hast du geschmeckt, dass der Herr freundlich ist? Wenn wir Jesus kennen, wir haben schon dieses Geschmack erlebt. Wir haben geschmeckt, wie schön es ist zu wissen, mir sind die Sünden vergeben worden. Ich bin im Reinen vor Gott wegen Jesus. Und jetzt gehen wir durch Schwierigkeiten. Wir wissen, was es bedeutet, neugeboren zu sein. Wir haben das in den Versen gesehen, dass wir in Kapitel 1 gesehen haben, dass durch das Wort, das lebt, sind wir wiedergeboren und das nicht aus vergänglichen, sondern aus unvergänglichen Samen durch das lebendige Wort Gottes. Das ist Vers 23 in 1. Petrus 1. Wir wurden durch diese Wahrheit neugeboren, wir haben Jesus persönlich kennengelernt und dann kommen diese Anfechtungen, dann kommen diese Herausforderungen. Wenn wir geschmeckt haben, wie wunderschön das ist, dass er uns errettet hat, dann dürfen wir in dieser Zeit auch weiterhin erkennen, dass das Wort Gottes ist die Antwort. Das, was wir bei der Bekehrung geschmeckt haben, das gilt auch für unser Lebensweg. Man könnte es theologisch so sagen, das, was wir in der Rechtfertigung erlebt haben, wo wir gerecht gemacht worden sind, durch das Werk Jesu am Kreuz, das gilt auch für unsere Heiligung, für die Veränderung, die Gott in uns vornehmen will, damit wir brauchbare Werkzeuge sind in seiner Gemeinde. So lass uns eben 1. Petrus Kapitel 2 und Verse 1 bis 3 miteinander lesen. So legt nun ab alle Bosheit und allen Betrug und Heuchelei und Neid und alle Verleumdungen. Und seid als neugeborene Kindlein begierig nach der unverfälschten Milch des Wortes, damit ihr durch sie heranwächst, wenn ihr wirklich geschmeckt habt, dass der Herr freundlich ist. Wir finden hier in diese drei Verse eine Wahrheit oder Prinzip, ein Prinzip, das für das christliche Leben von tiefster und absolut wichtig, eine der wichtigsten bedeutenden Wahrheiten des Wortes, was Heiligung angeht, das Leben als Christ. Wir haben gesehen in Kapitel 1, dass wir Hoffnung haben. Wir haben gelesen und erkannt, dass der Herr Jesus uns verändern will und uns Christus ähnlich machen will. Wir haben gesehen, dass das Wort Gottes was lebendig ist und dass der Herr durch sein Wort in uns wirkt. Also dann, wie funktioniert das? Was soll ich tun? Und wir sehen hier ganz einfache Prinzipien, eigentlich zwei Hauptprinzipien und dann eine Auswirkung davon. Und das Erste, das wir hier sehen, ist, dass laut Vers 1 in Kapitel 2, um vom Wort Gottes wirklich profitieren zu können, müssen wir gewisse Dinge ablegen. Ich glaube nicht, dass das schwer ist, das zu verstehen. Wir haben hier eine Gegenüberstellung. Es gibt gewisse Dinge, die wir im Leben abgeben müssen, ablehnen müssen, entfernen dürfen, damit wir was viel Besseres annehmen können und davon profitieren können. Es wird nicht möglich sein, dass der Marathonläufer ein Schweinsbraten in der Hand hat und dann wirklich ganz gut laufen kann. Oder dass er ein Bestzeit erlangen wird, wenn er eine halbe Stunde Pause macht, damit er ein Schweinsbraten essen kann. Sein Ziel bestimmt, was er essen will. Sein Fokus bestimmt, was er tun möchte. Unser Fokus, da wir Hoffnung in Jesus haben und da wir nicht auf diese Welt fokussiert sind, wir sind Fremdlinge, wir sind auf der Durchreise. Diese Welt ist nicht unser Heimatland, Heimatort. Da wir auf das Himmlische fokussiert sind, beeinflusst das auch unsere Wünsche, unsere Ziele, was wir wollen, was wir annehmen wollen, was wir ablegen wollen, was wir tun möchten mit unserem Leben. Das ist ein neues Leben, ein Neubeginn. Wir leben nicht einfach hier auf Erden wie Menschen, die halt eine fromme religiöse Hobby haben, sondern wir sind vom innerlich wirklich verändert worden. Diese Gegenüberstellung zeigt uns, dass der Herr will, dass wir die Dinge ablegen, die uns schaden. Es steht hier nicht, lege die Liebe ab. Es steht hier nicht, lege diese Geduld und Freundlichkeit ab. Was wir ablegen sollen hier, sind die Dinge, die wir im Fleisch leider oft pflegen in herausfordernde Zeiten. Was meinst du damit, Stan? Ja, was haben wir hier als eben Eigenschaften, die der Herr uns sagt, wir ablegen sollen? Na, wir haben Bosheit, Betrug, Heuchelei, Neid und Verleumdungen. Das sind eigentlich auch drei Kategorien. Und man merkt, dass diese Kategorien vorhanden sind, weil vor jeder Kategorie gibt es dann eben dieses Wort alle. Alle Bosheit, allen Betrug, Heuchelei und Neid und alle Verleumdungen. Und diese drei Bereiche sind Bereiche, wo wir als Menschen versucht sind, wenn wir in Schwierigkeiten kommen, in eigener Kraft, mit unserer eigenen Fähigkeiten oder biblisch betrachtet, wie wir sagen, im Fleisch, mit unseren Herausforderungen, unseren Anfechtungen, unser Leid, in eigener Kraft umzugehen. Es ist eine gewisse Art und Weise, wie wir als Menschen versuchen, unsere Umstände zu manipulieren. Dass wir versuchen, Dinge so zu richten, damit es uns wieder passt. Aber nicht wie der Herr das will. Was ist Bosheit? Diese Dinge bringen keine Freude und Zufriedenheit. Diese Dinge bringen genau das Gegenteil. Man versucht durch Bosheit manchmal Dinge, die uns nicht passen, in Ordnung zu richten oder zu manipulieren, damit wir kriegen, was wir wollen. Dieses Wort Bosheit ist einfach ein sehr allgemeines Wort. Das bedeutet eine allumfassende Wort für Sünde. Allgemeiner Schlechtigkeit und Verderbtheit. Das ist, womit es in Verbindung steht. Und genau das ist das Gegenteil vom neuen Leben, das wir in Jesus haben. 1. Johannes 4, Vers 20 sagt uns, wenn jemand sagt, ich liebe Gott und hasse doch seinen Bruder, so ist er ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, wie kann der Gott lieben, den er nicht sieht? Bosheit gehört nicht zu einer der Eigenschaften Jesu. Bosheit ist nicht Christus ähnlich. Bosheit ist Satan ähnlich. Und wenn wir versuchen, durch eine Verstimmung, eine grantige und böse Stimmung oder Haltung oder Worte oder Handlungen zu erzwingen, irgendwas, das wir wollen, dann werden wir Gottes Segen nicht erleben. Und das kommt dann, dass diese zweite Kategorie auch dabei ist. Wer diese Bosheit erlebt und in Bosheit wandelt, der wird auch Betrug, Heuchelei und Neid anwenden. Betrug ist ganz klar, was Betrug ist. Das ist eben so eine Art von eine Art von Köder. Dieses Wort bedeutet, dass es so, man stellt etwas vor, als ob es gut wäre, aber das ist nicht gut. Man betrügt jemanden, damit man ein anderes Ziel erreicht. Das ist sehr ähnlich wie Heuchelei, weil Heuchelei ist eben dieses Wort, das mit Schauspieler zu tun hat, dass der eine Maske vor sein Gesicht hat und spielt so, als ob er etwas wäre, das er nicht wirklich wäre. Das ist eine Heuchelei, dass man im normalen Theater natürlich sagt, das ist okay, der nimmt eine Rolle an. Aber wenn man jetzt als Mensch schauspielerisch und heuchlerisch und betrügerisch unterwegs ist und neidisch. Neidisch ist dann eben diese Haltung, dass ich tue, als ob ich mit dir zufrieden bin oder dass ich dich mag oder dass ich okay bin, dass du einen Segen hast und ich nicht, aber in meinem Herzen bin ich ganz böse drauf, bin ich im Herzen ganz unglücklich darüber, dass du Vorteile hast, die ich nicht habe. Das ist so neidisch. Man tut, als ob alles so gut wäre, aber es ist nicht so. Und alle diese Dinge zeigen darauf hin, dass unser Herzen nicht mit dem Herrn im Einklang sind. Und das bringt dann uns zu diesem dritten Punkt, Verleumdungen. Weil wenn wir in unserem Herzen Bosheit und diese Falschheit haben, dieses Betrug und Heuchelei und Neid, dann führt es auch dazu, dass wir in einer gewissen Art und Weise reden, das anderen Menschen dann eben zerstört. Und wir versuchen dadurch, unser Weg durchzukriegen. Wir versuchen dadurch, Menschen zu manipulieren. Wir versuchen dadurch, das zu bekommen, was wir wollen. Es könnte sogar sein, dass das Einzige, was wir wollen, ist, dass andere Menschen genauso viel leiden wie wir. Statt dass wir uns wünschten, aus Liebe für unseren Mitmenschen, dass niemand so leiden müsste wie wir. Dieses Neidische, warum muss es ihm gut gehen und mir nicht? Ich werde jetzt mit meinen Worten wirklich dahin schlagen und ich werde den jetzt kaputt machen, damit es ihm auch schlecht geht. Wow, das ist nicht liebevoll. Und du denkst, später in 1. Petrus spricht Petrus davon, wie Jesus am Kreuz war und dass er nicht eben zurückgeschmäht hat, als die Menschen mit ihm so schlimm umgegangen sind. Er hat vom Kreuz gesagt, Vater, vergib sie, sie wissen nicht, was sie tun. Und das verlangt eine Kraft im Herzen, eine Gnade. Das kannst du in eigener Kraft nicht tun. Und woher kommt eigentlich diese Kraft? Wenn wir angreifen, und wenn wir mit Betrug und Heuchelei und Neid und Bosheit und Verleumdung arbeiten und versuchen, unseren Weg durchzupeitschen, das zeigt, dass in unserem Herzen wir nicht, also gerade nicht auf den Herrn vertrauen. Dass wir nicht in seiner Kraft mit unseren Umständen umgehen. Das sollte für uns so sein, wie es in Galater 5 steht, eine Art rotes, blinkendes Licht, Warnanlage-Licht, das uns sagt, blink, 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 du lebst nicht im Geist, du lebst nicht, wie der Herr will, du lebst im Fleisch und du wirst Dinge kaputt machen. Das sind Werke des Fleisches, das sind keine Werke des Geistes, was der Herr in uns tun will. Wir kennen das von Kindern. Also ein Kind, der noch nicht so erwachsen ist, noch nicht so reif ist, weiß nichts, wie man, wie die Erwachsenen oft tun, wie man Dinge so perfekt versteckt. Ein Kind lässt einfach alles raus. Und das sieht man oft in Volksschulkinder oder Kindergartenkinder, die streiten über irgendeine Dummheit, weil sie nicht bekommen haben, was sie wirklich wollten. Und daher reden sie, du bist blöd, du bist dumm, ich hasse dich und ich will dich nie wiedersehen. Oder man sieht das manchmal bei den Mädels in Volksschulklassen, dass diese zwei Mädels sind diese Woche beste Freunde und dann die nächste Woche sind die nicht mehr Freunde, weil der eine hat dies gesagt und der andere hat das nicht gemocht und auf einmal sind sie Feinde. Und du denkst, ah, okay, Kinder, wir möchten euch ein bisschen erziehen. Aber was, wenn das unter Erwachsenen vorkommt? Da merkst du, da ist eine mangelnde Reife da. Aber was, wenn das unter Christen vorkommt? Das ist dann noch ärger. Gott will uns verändern, damit wir nicht versuchen, durch solche Dinge eben unserem Weg durchzupeitschen. Nein, nein, Gott will, dass wir anders denken, dass wir anders handeln. Ein Volksschulkind wird so sein, aber ein reifer Christ, keine Ausreden sind da gültig. Wie können wir wachsen, dass wir nicht als Christen jetzt, obwohl wir das alles wissen, dann in der Zeit, in der Erprobung, in der Herausforderung nicht völlig versagen? Wo finden wir die Kraft, dass wir lernen und neu denken können? Und das Interessante ist, dass der Herr hier uns wieder mit Bildern anspricht, die wir wirklich sehr gut verstehen können. Wo finde ich die Verteidigung, die Stärkung und die Hilfe, die ich brauche? Wo finde ich die Kraft, um als reifer Christ zu leben? Im Wort Gottes. Und du sagst, was, in einem Buch? Das ist, ja, ein Buch, aber das ist die Gedanken Gottes. Du darfst hier finden, was Gott dir versprochen hat. Du darfst hier finden, wie wunderbar die Verheißungen sind. Wenn Gott uns was verspricht, dann ist es so gut wie schon getan. So, das Erste ist, wir legen ab, was wir klar deutlich erkannt haben, ist schlimm und böse. Wir hören auf, in Anfechtungen und in Schwierigkeiten zu versuchen, in eigener Kraft die Situation zu manipulieren oder zu verändern, damit wir bekommen, was wir wollen. Und wir vertrauen auf dem Herrn. Und genau das, was er auch sagt in Kapitel 2, Vers 11 und 12. Geliebte, ich ermahne euch als Gäste und Fremdlinge, enthaltet euch der fleischlichen Begierden, die gegen die Seele streiten. Okay, wir haben hier in Vers 1 diese fleischliche Begierden. Enthaltet euch davon. Und dann Vers 12. Und führt einen guten Wandel unter den Heiden, damit sie da, wo sie euch als Übeltäter verleumden, doch aufgrund der guten Werke, die sie gesehen haben, Gott preisen am Tag der Untersuchung. Es dreht sich um, wie gehe ich mit Menschen um, die mir falsch und schlecht behandeln. Sie sollen meine guten Werke sehen als Christ. Wie kann das sein? Wie geht das? Und das ist möglich durch die Gnade Gottes. Und Gottes Gnade finden wir im Wort. So, das Erste ist, legt diese Bosheit ab und alle diese Verleumdung und Heuchelei und Betrug, hör auf zu versuchen, in eigener Kraft deine Situation zu manipulieren und lerne was Neues. Und zwar, seid begierig nach etwas. Versuch nicht in eigener Kraft das zu tun, sondern suche die Kraft in Gott. Und wo findest du die Nahrung, die Kraft? Vers 2, seid als neugeborene Kindlein begierig nach der unverfälschten Milch des Wortes. Und vielleicht sitzt du zu Hause heute und hörst das an und sagst, aber ich bin kein neugeborenes Kind Gottes. Naja, ich sollte das anders formulieren, was ich meine. Ich bin jetzt nicht erst neu zum Glauben gekommen. Ich bin neu geboren, aber ich bin schon lange beim Herrn. Ich bin nicht mehr ein Baby-Christ. Ich möchte hier noch einmal erwähnen, das, was wir vorher kurz gesagt haben, in herausfordernde Zeiten brauchen wir die Grundlagen noch stärker. In herausfordernde Zeiten ist es unsere Verantwortung zu vertrauen, die Liebe Gottes in keiner Weise in Frage zu stellen, seine Treue nicht anzuzweifeln. Das alles sind sozusagen dieses Muttermilch des Glaubens. Und wo finden wir diese einfache, klare Aussagen Gottes in seinem Wort? Wir haben heute sozusagen diesen Aufruf, Muttermilch für unsere Seele einzunehmen. Wirklich die Kraft Gottes zu bekommen. Wir Christen brauchen Gottes Wahrheit. Genau wie ein Säugling Milch braucht. Petrus verwendet hier die Intensität dieser Sehnsucht nach göttlicher Offenbarung mit dem einzigartigen und starken Verlangen von neugeborenen Kindlein nach Muttermilch. Das hat einer in einem Kommentar geschrieben, das ich gelesen habe. Ich fand das so gut formuliert. Wer hier mal Kinder hat und dabei war, als das Baby geboren wurde und du weißt, was will das Kind sofort? Es hat Hunger. Und Gott hat es so geschafft, dass die Mutter, die das Kind auf der Welt gebracht hat, auch sofort die gleiche Mutter hat die Nahrung für das Kind. Die Mutter muss nicht verzweifelt suchen, wo finde ich Milch für mein Baby. Es ist alles schon da, wo die Mutter gesund und alles normal funktioniert. Wir sehen hier eben das Wort neugeboren und das ist ein Wort, das bedeutet ganz frisch, das ganz neu, gerade eben geboren. Und wir wissen auch, wie wichtig das ist, dass das Baby genug Nahrung bekommt. Wenn ein Baby nicht genug Nahrung kriegt und nicht gut trinkt, dann wird das Baby sehr, sehr, sehr schwach. Und das ist etwas, das die Mutter verhindern kann, indem die Mutter eben Muttermilch geben kann. Ein begieriges Verlangen, dieses Verlangen kann gestillt werden durch Milch, durch einen unverfälschten Milch. Und unverfälscht hier heißt rein und unverdorben. Und Milch, Muttermilch, hat einen echten Nahrwert. Es gibt wirklich keine bessere Nahrung für einen Säugling als Muttermilch. Also netdoktor.de sagt, was Muttermilch betrifft, dass es eine wertvolle Mischung ist. Hier haben sie folgendes Ding. Was sind die Vorteile von Muttermilch? Erst ist Schutz vor Krankheiten. Weniger Mittelohrenentzündungen, Durchfall und plötzlicher Kindestod bei gestillten Kindern. Seltener Übergewicht im späteren Leben. Wegen Stillen als Baby. Es gibt Vorteile auch für die Mutter. Beschleunigte Rückbildung der Gebärmutter, schnellere Ausscheidung von eingelagertem Wasser und geringes Risiko für Brust- und Eierstockkrebs. Das ist interessant. Stillen verbindet auch, also Hautkontakt und Hormone fördern die emotionale Bindung zwischen Mutter und Kind. Stillen macht glücklich. Stimmungsaufhellende Hormone sorgen für Entspannung. Es ist so genial, wie Gott uns geschaffen hat, dass das Stillen so viele Vorteile hat. Und Gott verwendet gerade dieses Beispiel für sein Wort. Begierig nach der unverfälschten Milch des Wortes. Ich möchte hier kurz dieses Wort unverfälscht auch angehen, weil genau das ist eine Herausforderung, die wir in unserer Zeit erleben. Ich weiß nicht, wie oft ich mit Menschen hier in Österreich gesprochen habe, die in einem Klosterschule sich mit der Bibel auseinandersetzen mussten. Dieses Milch wurde mit irgendein Dings darunter gepresst. Sie wurden eben gezwungen zu trinken und in einer Art und Weise, das nicht schön war, das nicht angenehm war. Und ein Baby auch, wenn du jetzt ein Liter Muttermilch irgendwie in einem kompakten Form dann im Hals des Babys dann hineinpressen würdest, das Kind würde natürlich ertrinken. Das würde nicht funktionieren. Es kann nicht normal davon teilnehmen. Und leider in Österreich und überall in dieser Welt und durch verschiedene Situationen hat man ein verfälschtes Milch bekommen. Ja, es ist die Bibel dabei, aber die Bibel wird falsch verwendet. Es wird irgendwie gezwungen, dass du davon nimmst in eine ungesunde Art und Weise. Nicht nur einfach angeboten und erklärt, sondern eine gesetzliche, eine lieblose Art und Weise, eine äußerliche. Die gleichen Leute, die uns dazu gezwungen haben, das Wort zu lesen oder zu sehen und verstehen, sind dann im nächsten Moment die Leute, die uns verprügeln oder die uns lieblos behandeln oder die unfair sind, die ungerecht sind, die wirklich böse sind. Und da siehst du, um vom Wort zu profitieren, muss man als erstes diese Bosheit ablegen und das Milch muss rein sein, nur das Milch, nicht das Wort mit Tradition, nicht das Wort mit menschlicher Machtspiele. Nicht das Wort mit Politik oder solche Dinge, sondern nur das Wort. Unverfälschte Milch des Wortes. Und wenn wir betend uns mit dem Wort und mit dem Wort alleine auseinandersetzen, dann spricht der Geist Gottes uns durch sein Wort an und erbaut uns. Wir müssen alles zur Seite legen, das nicht mit dem Wort Gottes zu tun hat. Und nur durch dieses wirklich nahrhaftes Wort Gottes uns stärken lassen. Was ist dann die Auswirkung? So, unser erster Punkt ist einfach ablegen und dann begierig sein nach diesem wertvollen, nahrhaftes Wort Gottes, das uns stärken kann. sein Milch, das uns hilft in schweren Zeiten. Und was ist dann die Auswirkung davon? Es steht da in Vers 2, damit ihr durch sie heranwachst. Kinder, man merkt das bei Babys, oder? Die gut trinken, die werden schön in eine niedliche Art und Weise so ein bisschen rund als Baby. Sie sind fit und stark und man merkt, die sind wirklich gesund. Und wenn wir das Wort Gottes in einen unverfälschten und in einem mit Glauben und Gehorsam eben annehmen, mit der Erwartung her, wenn du mir in deinem Wort zeigst, was du willst, dann mache ich das. Ich folge deinem Wort. Es ist das Licht für meinen Pfad. Ich gehe diesen Weg. Dann merken wir, dass das Wort in uns eine Änderung bringt. Dass es eine Änderung ist, die wir auch eindeutig sehen können. So trink davon. Jeremia hat es so beschrieben in Jeremia 15, Vers 16 und folgendes. Er sagt, als ich deine Worte fand, da verschlang ich sie. Deine Worte sind mir zur Freude und Wonne meines Herzens geworden. Denn ich bin ja nach deinem Namen genannt, o Herr, du Gott der Herrscharen. Er verschlang sie. Wie war und ist es mit dir? Verschlingst du das Wort Gottes? Hast du ein Verlangen danach? Oder hast du vielmehr ein Verlangen nach vielen anderen Sachen? Bist du auch in diese Ablenkungen dieser Welt hineingefallen, wo wir mehr Verlangen haben nach Unterhaltung oder nach Wissensaneignung oder nach Luxus und Entspannung, als wir danach haben, im Wort Gottes zu wachsen? Wenn wir die Ernährung nicht bekommen, die wir brauchen, dann sind wir unterernährt als Christen, genauso wie ein Baby, das nicht genug Milch bekommt, unterernährt ist und in Lebensgefahr schwebt. Es ist nicht, dass der Christ dann sein Heil verlieren wird. Das ist nicht der Punkt. Aber der kann durch diese Unterernährung, durch diese mangelnde Zunahme von geistlicher Nahrung so schwach sein, dass er in Sünde, in einem Fallstrick des Teufels gelangt und sein Leben zerstören kann. Seine Brauchbarkeit für den Herrn wirklich negativ schaden kann für die Zukunft, sein Zeugnis zerstören kann. Der Herr will das aber nicht. Und deswegen sagt das Wort hier, seid begierig, hab ein Verlangen nach der unverfälschten Milch des Wortes, damit ihr durch sie heranwächst, wenn ihr wirklich geschmeckt habt, dass der Herr freundlich ist. Und das ist diese letzte Idee, dass wenn wir erlebt haben, und das ist der Fall, wenn du Jesus wirklich kennst, dann hast du erlebt, was das bedeutet, errettet zu sein, Frieden in deinem Herzen zu haben, zu wissen, dass der Herr mir meine Sünden vergeben hat. Diese Freude, ich bin ein Kind Gottes. Diese Freude ist die gleiche Freude, es ist das gleiche Geschmack, dass du hast, wenn du in der Heiligung, im Lebensweg, mit der Nahrung des Wortes jede Situation angehst und sagst, ich bin ein Kind Gottes, ich bin ein Diener Gottes, ich bin ein Nachfolger Jesu. Deswegen, wie wir in eben Apostelgeschichte 16 sehen und etwas, das wir als Gemeinde ziemlich oft betonen, weil es so ein eindeutiges Beispiel dafür ist, dass der Paulus, als er im Dienst des Herrn verprügelt, eingesperrt und sich im Gefängnis befunden hat, zu Mitternacht in diese Herausforderungen, in diesem Leid, in dieser äußerst schwierige menschliche Situation, Paulus konnte und wollte Loblieder singen. Nicht, weil er musste, nicht, weil er gezwungen wurde dazu, sondern weil er ein Verlangen danach hatte, weil er sein Herzenseinstellung entsprochen hat. Können wir auch Loblieder singen in unsere schweren Zeiten? haben wir geschmeckt, dass der Herr freundlich ist, dass er gut mit uns umgeht. Wie schön das ist, oder? Freundliche Menschen zu begegnen im Vergleich zu Menschen, die unfreundlich sind. Gott ist freundlich. Es gibt nichts Freundlicheres, als was Jesus für uns am Kreuz getan hat. Diese Stelle erinnert uns an dem, was der Psalmist sagt im Psalm 43, Vers 9. Der Psalmist sagt, schmeckt und seht, wie freundlich der Herr ist. Wohl dem, der auf ihn traut. Wunderbar. Wahrheit. Genieße, wachse und gedeihe und genieße dem Herrn, indem du seine Nahrung zu dir nimmst, das Wort, das unverfälschte Milch des Wortes, und dadurch stark bist in seiner Kraft und dann anders denkst, als was dein Fleisch will. Dein Fleisch sagt, du musst jetzt eingreifen, manipulierend, mit Bosheit, du musst erzwingen, dass dein Weg eben wirklich auch, dass du den Weg gehen kannst, den du gehen willst. Das Wort sagt, nein, verlass dich auf den Herrn, sei liebevoll, sei gerecht, folge Jesus nach und finde deine Kraft in ihm. Er wird dafür sorgen, und dass du bekommst, was du brauchst, um ihm die Ehre zu geben. Was und wo, was ist die Quelle, wo finden wir die Kraft, um durch schwere Zeiten gehen zu können? Im Wort Gottes. Wir beten und bitten dem Herrn, dass er uns hilft, und wir verlassen uns auf das Wort und auf das Wort allein. So, liebe Geschwister, wie geht's dir heute? Vielleicht hast du eine herausfordernde Woche hinter dir. Du weißt besser als alle anderen, wie viel Zeit du im Wort verbracht hast. Wie begierig du bist nach dem Wort. Kannst du einen Tag durchgehen, ohne dass du am Wort Gottes denkst, dass du Zeit im Wort verbringst? Hast du ein Verlangen danach, wenn du ein bisschen Freizeit hast, auch dann mehr Zeit im Wort zu verbringen? Bist du motiviert, im Wort diese einfache, grundlegende Dinge, dass du in diese Sachen gestärkt bist, dass deine erste Reaktion eben Vertrauen ist, Freude ist, Frieden ist im Herrn? Und merkst du, wenn das nicht der Fall ist, dass das Problem nicht bei Gott liegt? Wenn du unrund bist, wenn du in deinem Herzen keine Freude hast, erkennst du, dass hier das Problem nicht in deinen Umständen zu finden ist, nicht in Gott zu finden ist. Das Problem liegt bei uns, bei dir, bei mir. Dass wir begierig sind nach den falschen Sachen. Diese Welt will uns ablenken mit vielen, vielen verschiedenen Dingen. Aber der Herr will uns ernähren. Er will uns stärken. Er will uns innerlich helfen. Finde deine Stärke im Wort Gottes, weil das Wort spricht von Jesus. Und ich möchte hier auch kurz an unsere die Kinder auch in der Gemeinde, kurz hier noch einmal einen Appell machen, eine Ermutigung geben. Wenn man mit dem Wort aufwächst in einer gläubigen Familie, ist es so leicht, dass das Wort für uns etwas Alltägliches wird. Etwas, das nicht besonders ist. Warum? Weil wir das so oft gehört haben. Oder weil wir halt das immer gekannt haben. Aber es ist ein großer Unterschied dazwischen, dass wir etwas in unserem Kopf kennen und dass wir in unserem Herzen wirklich Nahrung finden, gestärkt werden. Dass wir für unsere Bedürfnisse zum Wort hingehen und sagen, Herr, in mir, ich merke, ich bin nicht zufrieden, ich bin nicht glücklich, ich bin abgelenkt, ich bin nicht geistlich, ich gehe nicht mit meiner Familie oder mit meinen Geschwistern geistlich um. Herr, hilf mir zu wachsen. Liebe Jugendliche und Kinder, sucht im Wort Gottes eure Stärke. Lasst euch nicht ablenken. Computerspiele, Videos, Dokumentarfilme, was auch immer, sind nicht unbedingt an sich sündig, aber sie sind leer. Sie haben keine Kraft. Sie können dir keine Nahrung geben. Nur das Wort kann dein Leben wahre Freude und Friede schenken, weil das Wort dich mit Gott selbst verbindet. Sein Wort ist sein Wort sagt, wer er ist. Es offenbart seinen Charakter und verbindet dich mit ihm. So, hast du ein Verlangen nach dem Wort Gottes? Ich hoffe, Und wenn du merkst, nein, du schaust auf die Woche zurück und sagst, naja, jein oder nein, gar nicht, erkenne, gerade das ist, was Gott in deinem Leben bewirken möchte. Suche das Wort, lass dich motivieren, lass zu, dass das Wort in deinem Leben wirkt und Frucht hervorbringt. Es gibt eine wunderbare Stelle, die mir jetzt gerade während der Predigt eingefallen ist. Und ich glaube, ich kann das jetzt finden. Genau. Wenn wir Paulus, als er mit Timotheus gesprochen hat, er spricht ihm an und sagt Folgendes. In Vers 12. 1. Timotheus Kapitel 4. Und dann im Vers, fangen wir mit Vers, da ist so viel Gutes dabei. Aber ich möchte dieser eine Gedanke auf jeden Fall mitgeben. Vers 14 fangen wir mit. Vernachlässige nicht die Gnadengabe in dir, die dir verliehen wurde durch Weissagung unter Handauflegung der Ältestenschaft. Okay. Timotheus war ein Diener des Herrn. Er wurde beauftragt. Dies soll deine Sorge sein, darin sollst du leben, damit deine Fortschritte in allen Dingen offenbar sein. Habe Acht auf dich selbst und die Lehre, bleibe beständig dabei, denn wenn du dies tust, wirst du sowohl dich selbst retten, als auch die, welche auf dich hören. So, wenn wir in der Lehre, im Wort bleiben, wenn wir dafür sorgen, dass wir darauf achten, in diesem Wort zu bleiben. Vers 15 sagte, dann werden deine Fortschritte in allen Dingen offenbar sein. Das kann man einfach sehen. Da ist einer, der wächst im Wort. Und dieses Wachsen im Wort zieht auch mit sich Auswirkungen. Wir selbst sind dann gerettet von die Sünde, die wir sonst vielleicht hätten getan. Und es hat eine Auswirkung auf andere Menschen. Die sehen, wie das Wort uns verändert, und werden dann auch dadurch angesprochen und dann auch manche dann gerettet. Das Wort ist mächtig. Ich möchte mit Psalm 119 abschließen heute. Dein Wort, Psalm 119, Vers 140 und 41 bis 142. Dein Wort ist wohlgeläutert und dein Knecht hat es lieb. Ich bin gering und verachtet, doch deine Befehle habe ich nicht vergessen. Deine Gerechtigkeit ist eine ewige Gerechtigkeit und dein Gesetz ist Wahrheit. Liebe Zuhörer, liebe Geschwister, das Wort Gottes ist, was wir brauchen. Es ist unverfälscht, es ist die Wahrheit und es ist das, was Gott verwenden kann, um uns die Nahrung zu geben, die wir in schwere Zeiten brauchen. Möge der Herr uns durch sein Wort stärken. Bitte sondern setz Zeit zur Seite für deine Zeit im Wort Gottes. Ein Baby, das gerade geboren wurde und nur am Sonntag in der Zeit zwischen 10 Uhr und 12 dann Milch trinkt, wird schnell schwach. Es muss jeden Tag mehrmals trinken, mehrmals bekommen, mehrmals Ernährung haben. Und wir auch als Christen, das Wort darf uns durch den ganzen Tag begleiten. Und es soll sein, dass wenn wir Schwierigkeiten haben, dass wir daran denken, was sagt das Wort dazu? Und suchen unsere Antworten vom Herrn. Lass uns dem Herrn bitten um seine Kraft. Und lass uns das Wort genießen und erkennen, wie gut es schmeckt. Also ich esse sehr, sehr gerne ein Schweinsbraten. Und ich esse sehr gerne ein Wiener Schnitzel. Und die schmecken wirklich gut. Und da ich das geschmeckt habe und das mir so gut gefallen hat, will ich auch noch einmal sowas essen. Und wenn du das Wort Gottes geschmeckt hast und erkannt hast, wie gut das ist, dann willst du auch mehr davon. Wenn du es nicht geschmeckt hast, schau nicht das Wort an und sag, das Wort ist das Problem. Schau dein Herz an. Bitte Gott, dass er dir zeigt, was ist in meinem Herzen los, dass ich von deinem kostbaren Wort keine Freude bekomme, nicht angesprochen werde. Und du wirst merken, höchstwahrscheinlich geht es darauf zurück, dass irgendein Kleinglauben vorhanden ist, irgendeine Sünde vorhanden ist, dass du nicht vor dem Herrn bereinigt hast, dass du irgendwas nicht abgelegt hast, dass der Herr eigentlich von dir verlangt, dass du das ablegst. Vielleicht ist es dein eigener Wunsch für die Zukunft und deine eigenen Pläne. Vielleicht ist es Bitterkeit, weil irgendwas in deiner Vergangenheit nicht das war, was du wolltest. Vielleicht ist es einfach Stolz. Wer weiß, was das ist. Aber um davon zu profitieren, muss man erstmals das Bosheit, alles was Bosheit ist, ablegen. Begierig sein nach dem Wort und dann das genießen und wachsen dadurch. Das ist nicht kompliziert. Aber das anzuwenden verlangt auch die Bereitschaft dazu. Der Herr schenkt uns das. Hör auf sein Wort und lass zu, dass der Herr dich und mich, dass wir durch das Wort verändert werden. Lass uns beten. Vater,